Gibt es einen Gedanken, wo du dir denkst, es wäre super, wenn alle, die jetzt gerade zuhören, einmal diesen Gedanken durch den Kopf durchlaufen lassen? Gibt es irgendwas, wo du denkst, Leute, es wäre cool, wenn ihr mal über das nachdenkt?
Every day is a holiday. Leb dein Leben und mach was draus. Und es ist kein schlechter Tag. Es ist kein Tag für falsche Entscheidungen. Es ist jeder Tag dein Urlaub, wenn du es draus machst, wenn du es zulässt. Jetzt weiß ich schon, es gibt ganz viele Leute, die schwer krank sind, die in ganz schwierigen Situationen sind. Aber wenn die alle, die jetzt da draußen zuhören, auf der ganzen Welt, sagen, hey, every day is a holiday, heute ist mein Holiday, ich habe für mich heute Urlaub. Egal, wo ich gerade in der Arbeit sitze, ob ich gerade im Badezimmer sitze, ob ich gerade am Weg zum Feld bin, ob ich gerade, I don't know, wo auch immer bin, dann kann das zumindest ein bisschen inspirierend sein. Für die Leute, die jetzt nicht gerade im Krieg irgendwo sitzen, weil die haben mit ganz anderen Dingen zu kämpfen, die, wie wir alle wissen, leider dem geschuldet sind, dass natürlich Männer, und das kann man schon sagen an der Stelle,
es sind Männer, ja,
kranke Vorstellungen haben von Dingen, wie sie sein sollen. Also, um bei dem zu bleiben, wenn ich jetzt wirklich da reinsprechen würde, an alle würde ich sagen, hello, out there, every day is a holiday, get out there and enjoy your life, live your dreams. Und das ist, sind so platte Sprüche, ein bisschen auf der einen Seite, lebt deine Träume, aber es ist so und es hält dich keiner auf. Das weißt du besser als ich, es, du selbst. Und es ist für uns alle immer wieder aufs Neue, dieses an sich selbst appellieren. Warum machst du es nicht? Weil es nicht perfekt ist, weil du es nicht perfekt kannst. Na und? Eh. Also es wird so viele Dinge geben, die wir alle nicht am Anfang perfekt können, die wir aber dann im Laufe der Zeit besser machen können. Aber mach's einfach. Und wenn der danach ist, dann ja, verkleid dich, färb dir die Haare, mach sonst irgendwas, aber bitte warte nicht drauf, ob die anderen das toll finden. Ist völlig wurscht.
Hallo liebe Leute, die ihr zuseht oder zuhört. Willkommen zurück bei der Ali Malocci Show. Heute bei mir jemand, den man in Österreich einfach kennt aus dem Radio von Ö3, Tom Walleck, seines Zeichens der Mikromann. Man kennt ihn von seiner Stimme, aber er macht im Hintergrund noch extrem viel bei Ö3, über das werden wir noch reden. Er ist auch Keynote Speaker, er wird immer dann geholt, wenn es heißt, hey, wir haben da ein Team, das nicht zusammenarbeiten will, mach bitte was. Einige kennen ihn auch von Wettlauf zum Südpol, das war 2010 im Fernsehen, wo er es geschafft hat, mit Hermann Mayer das deutsche Team abzuhängen und als erster zum Pol zu gelangen. Er ist Familienvater, er hat Kinder, er liebt die Weite der Welt und wenn man ihn ansieht, würde man nicht denken, dass er jetzt 50 Jahre alt ist, weil er sieht so aus, wie ich gerne mit 30 ausgesehen hätte. Tom, danke, dass du da bist.
Ja, sehr, sehr gerne. Ich freue mich, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung und ich gebe das Kompliment zurück. Ich finde auch, für 25 schaust du top aus.
Ich weiß, 25 Jahre alt mit 15 Jahren Lebenserfahrung. On top. Das, was ich dich am Anfang gleich fragen will, ist, wo ist für den Tom Walleck, wo sind seine Grenzen im Leben? Wo sind deine Grenzen? Ich sage dann nämlich, warum ich dich frage. Als Mikromann stellst du Fragen, wo ich mir denke, ganz ehrlich, ich würde mich das nicht mal trauen, das jemanden zu fragen, wo sind deine Grenzen? Also, wo ist das, wo du für dich selber im Leben weißt, okay, so weit kann ich gehen und so weit nicht? Kennst du die überhaupt, deine Grenzen?
Ja, oh ja, die lernt man ja im Laufe der Zeit. Du hast es angesprochen, ich habe ein bisschen Lebenserfahrung. Ich habe ein paar Mal Weihnachten schon gefeiert und ein paar Mal Geburtstag. Also ich weiß ungefähr, wo meine Grenzen sind. Das ist auch der Vorteil, wenn man dann so ein bisschen gereifter ist, würde ich sagen. Das verändert sich dann schon stark. Und meine Grenzen sind schon ganz klar da, wo ich sage jetzt in meiner Tätigkeit als Mikromann, wo einfache Fragen gestellt werden, wo es auch darum geht, ein bisschen Spaß zu machen. Es geht mir nicht darum, einzelne Personen vorzuführen und zu sagen, schaut, das weiß die oder der gar nicht und danach zu bohren ständig und zu sagen, so, also jetzt so quasi, also das kannst du doch, warum weißt du das nicht? Nein, darum geht es nicht. Es geht darum, einen Moment zu erwischen, einen Sweet Spot, sage ich dazu. Und wenn man den hat und da einen Moment erwischt, der so lustig ist, wo dann die beiden auch Situationskomik haben, nämlich die oder der Befragte und ich, und wir gemeinsam in so ein kleines Universum eintauchen, in dieser Frage, ganz kurz für ein paar Sekunden und da ein Spaß entsteht, dann ist das da, was wir brauchen für den nächsten Tag in der Früh, für den Ö3-Wecker, nämlich diese Momente, wo dann Leute im Auto sitzen und sagen, jetzt horche ich zu und habe aber das Gefühl, dass die beiden zum einen einen Spaß haben miteinander. Ich check die Frage, Gott sei Dank, weil ich ja in einer entspannten Situation bin. Ich sitze im Auto, höre zu oder bin zu Hause, werde nicht gefragt, habe kein Mikro vor der Nase und die andere Person oder der andere, der gerade gefragt wird, der kämpft gerade ein bisschen auf der einen Seite, merkt aber gerade, okay, das irgendwie... Also die Grenze ist dann für mich sozusagen zu ziehen, wenn es darum geht, jemanden bloßzustellen, das würde ich nicht machen. Ich brauche auch nicht der Habe Kerkelin hat das mal gut gesagt, alte Omas reinlegen braucht keiner, würde ich sowieso nicht machen, aber ist auch ein bisschen fad. Ja? Mhm. Also es geht schon darum, so, ich würde sagen, immer eye to eye, es muss auf einer Höhe sich matchen, dann wird es lustig und dann ist es auch oftmals inspirierend. Ich habe ganz oft Gespräche nachher mit Menschen, die mir dann Dinge erzählen, wo sie das schon gehört haben, wo sie, seit wann sie mich hören im Radio, immer wieder dazwischen irgendwo. Denke ich gar nicht so dran, dass ich da für viele so ein bisschen so ein Wegbegleiter bin. Die sagen dann, du, ich habe das erste Mal gehört, da war ich 12 und bin jetzt 22 und höre das immer noch hier und da im Radio und denke mir, das ist irgendwie cool, dass der Tom Walek da Fragen stellt und immer noch da ist. Und fragen mich dann, wie viele Leute musst du fragen, wie lange dauert das, woher kommen die Ideen?
Ja, das freut mich auch noch gleich. Das Ding ist, das heißt, deine Grenzen de facto enden dort, wo die Würde einer Person theoretisch dann angekratzt werden würde. Das heißt, du schaust immer drauf, dass die Person die Würde behält, ja, und nicht ihr Gesicht verliert. Auf der anderen Seite bist du auch jemand, du gehst auf Berge, ja, du hast was, einen Ironman oder
ja, welche ja, Ironman habe ich ein paar Mal gemacht,
so Triathlon. So, ein paar Mal, einfach so
Langdistanz
ein paar Mal.
Triathlon.
So, also das sind ja Dinge, das machen ja Verrückte, wurde mir gesagt. Ich habe es auch noch vor mir, aber.
Wirklich?
Ja, ich will das unbedingt mal machen, ja. Wo liegen da deine Grenzen? Da tue ich, ja.
Da liegen, wo die liegen Grenzen, da deine Grenzen. Aber das ist ein guter Punkt, da ging es auch darum, da habe ich mir gedacht, okay, ich möchte für mich was ausprobieren und möchte schauen, schaffe ich das überhaupt? Hält das mein Körper aus? Ja. Und ich bin davor schon Marathon gelaufen. Also ich habe über meinen Vater, der ist schon Marathon gelaufen, immer irgendwie. Und da hat meine Mutter, der ist zu Zeiten Marathon gelaufen, da war das noch quasi zu Beginn des Vienna City Marathons. Ja, mein Vater ist jetzt 76, das heißt, wie der Marathon gelaufen ist, das war so in den 80er Jahren, da war das so, also meine Mutter hat gesagt, hat er mir dann erzählt, ob es stimmt, weiß ich nicht, wenn er quasi so blöd ist und da mitläuft und dann irgendwo bei Kilometer 35, 37 liegt, steigt sie drauf auch noch auf ihn quasi, weil da muss man quasi blöd sein, wenn man da mitläuft. Ja, also das wurde mir so erzählt. Ob stimmt, weiß ich nicht.
Ist auf jeden Fall eine schöne Liebesgeschichte.
Sie sind bis heute verheiratet.
Und ja, eben, das dürfte funktioniert
auch. Ja. Das hat ihn motiviert, er ist ins Ziel gelaufen.
Ja.
Er hat es geschafft, die 42 Kilometer. Und das heißt, gelaufen bin ich vorher schon und dann habe ich mit einem Freund gewettet, der dann mein Trauzeuge später geworden ist. Und der hat da mitgemacht und ihm gesagt, also wenn der ins Ziel kommt, in unter 12 Stunden, dann schaffe ich das sicher, habe ich gesagt. Und dann ist der in unter 12 Stunden ins Ziel gekommen. Er ist zwar kollabiert im Ziel, aber er ist ins Ziel gekommen. Mhm. Und dann muss ich diese Wette einlösen. Und dann habe ich, das ist schon ganz interessant, bei all dem Spaß, ich habe dann mit damals, war ich glaube ich 34 oder so, oder 35, habe ich begonnen zu kraulen. Ich habe vorher nicht kraulen können. Und habe dann lernen müssen, wie es ist zu kraulen.
Weil du im schwimmst. Wasser beim Schwimmen kraulen.
Ja, bis dahin konnte ich Brustschwimmen und halt das, was man als Bursch macht, um Damen zu beeindrucken. Wenn man Damen beeindrucken möchte, ich wollte Damen beeindrucken damals, köpfelt man rein und krault halt, weiß ich nicht, gefühlt 100
ich
Meter.
Ich habe damals Arschbombe gemacht, um die Leute zu beeindrucken. Von 3 Meter weit einem kleinen Arschler, sagt man in Wien. Ja.
Also okay. Ich bin halt so weit gekrault, wie ich konnte, unter Wasser, bis ich keine Luft mehr gekriegt habe. Aber das ist nicht kraulen. Vor allem, du musst beim Ironman 3,8 Kilometer kraulen. Also du hast ein Stück vor dir. Was? Du kannst nicht nur 300
Meter kraulen. Ironman ist 3,8 Kilometer schwimmen.
180 Kilometer Radfahren, also wie in Linz. Okay. Und dann mit dem Rad und dann laufen 42 Kilometer, ein Marathon nachher. Ja,
sag mal, wie lange hast du dich auf das vorbereitet?
Naja, damals habe ich dann gewettet, habe gesagt, im nächsten Jahr schaffe ich das. Da habe ich dann ein Jahr lang mich vorbereitet, mehr oder weniger, und habe einmal beim Schwimmen so demütig werden müssen, dass ich mit einer Schwimmlehrerin in einem Becken trainiert habe. Und wie ich da hinkomme, sagt sie zu mir, wir schwimmen in einer Mitte auf der Bahn. Sage ich, aber da links vor mir sind kleine Kinder und rechts die Omas. Und sie sagt, ja, das ist der Schwimmkurs da, das ist aber die Leistungsgruppe. Die alten Omas, die schwimmen dir um die Ohren, dass du nur so schaust. Und ich bin da gebattelt wie eine hilflose Ente da drinnen und habe geglaubt, ich büße alle meine Sünden ab, weil ich überhaupt nicht damit zurechtgekommen bin am Anfang. Und das ist dann so ein ganz, ganz wichtiger Prozess. Du kannst etwas nicht als Erwachsener, denkst du, das gibt's gar nicht, das kann ja so schwer sein, das mache ich jetzt einfach. Ne? Und dann wirst du so demütig und schaust und denkst dann, das gibt's nicht. Ich überlege irgendwie, na gut, okay, ich schaffe das. Und zählst diese Kacheln, die unten waren, damals kann ich mich erinnern,
im
Happyland in Klosterneuburg. Ich habe wieder 5 Kacheln geschafft. Ich kriege keine Luft, ich muss ausatmen, wieder einatmen und diese ganze Technik und so.
Aber hast du es geschafft in einem Jahr,
dich darauf vorzubereiten? Ja, in einem Jahr habe ich das dann geschafft. Na gut, ich konnte laufen. Ich habe ja Marathon vorher schon gemacht, also laufen konnte ich. Und Radfahren, ja, das macht man dann halt irgendwie und übt das irgendwie. Und das
aber wie oft geht man da trainieren? Also ist
das ja, da trainiert man 6-mal die Woche. Da ist sonst,
wie lang?
Unterschiedlich. Da macht man dann einen Tag Radtraining, den anderen Tag, da gibt es dann so Koppler, das wäre für dich ideal, du fahrst zuerst am Rad und laufst dann. Also das wirst du dann auch machen. Wenn du dich mit am Ironman vorbereitest oder Triathlon, gibt es auch olympische Distanz oder Kurzdistanz oder so, dann macht man Koppler, geht man zuerst Radfahren und dann läuft man hinterher, dass man das übt, dass die Muskeln sich daran gewöhnen, wie das ist, wenn man vom Rad steigt und dann zu laufen beginnt.
Du hast ja nicht nur einmal das Ganze gemacht, sondern öfter.
Ja, ein paar Mal.
Warum? Halt.
Weil ich schneller werden wollte, weil ich entdeckt habe, okay, das liegt mir irgendwie, also das Laufen liegt mir. Ich kann ganz gut laufen, würde ich sagen. Und hab dann, und das ist beim Ironman gar nicht so unwichtig, weil müde wirst du sowieso im Laufe der Zeit. Egal wie viel du trainierst, dein Körper ist ja unter Anstrengung, das dauert ja. Ich sage immer zum Spaß, der Vorteil ist, du weißt, was du den ganzen Tag anhast, weil du hast diese komischen Hosen und Leiberln halt an, ja, irgendwie, und du weißt, was du essen wirst, nämlich den ganzen Tag irgendwelche Gels und Riegeln und so. Schmeckt auch alles irgendwie gleich. Und dann hast halt diese Lauf-Rad-Komponente und dieses Schwimmen, und ich habe es gemacht, weil mir das Laufen Spaß gemacht hat, und müde wirst du im Laufe der Zeit, und das heißt, wenn du gut laufen kannst, hast du den Vorteil, dass du dann zum Schluss, und das ist sehr positiv für den Kopf und für alles, was da drin passiert, überholst du Leute, weil die schlecht laufen können oder nicht so gut laufen können, die sind auch müde und kämpfen dann aber mit der letzten Disziplin. Und ich habe immer gewusst, wenn ich zum Laufen komme, fängt eigentlich meine Zeit ein bisschen an. Dann wird es lustiger für mich zumindest, weil laufen kann ich quasi fast immer. Ja. Und deswegen hat mir das dann Spaß gemacht im Laufe der Zeit.
Wie lange hast du gebraucht das erste Mal, um das Ganze zu absolvieren?
Beim ersten Mal habe ich fast 12 Stunden gebraucht. 11 Stunden.
Das heißt, du bist einfach einen halben Tag einfach unterwegs.
Ja, aber das ist super. Du weißt eben an dem Sonntag, was du machst. Das war immer am Sonntag im Juli irgendwie in Klagenfurt, habe ich das gemacht, und da hast du immer gewusst, an dem Sonntag
bin ich verplant. Hast du gewusst, ich schaffe das? Weil genau dasselbe hast du ja davor ja nie so quasi abrufen müssen.
Ja, ja, ja. Also beim ersten Mal war schon sehr viel Respekt davor. Schaffe ich das? Hält das mein Körper aus? Aber dann, wenn du das einmal gemacht hast, also beim ersten Mal war sicher schon sehr viel Respekt, aber dann, wenn du das dann einmal gemacht hast, dann weißt du, okay, ich halte das aus, schafft mein Körper, und dann geht es darum zu sagen, dann habe ich mal, so wie das dann alle machen, die das einmal gemacht haben, denen das gefällt, dann holst du halt einen Trainer, fangst an wirklich mit Trainingsplan richtig ernsthaft zu trainieren.
Also beim ersten Mal ohne Trainingsplan?
Nein, schon, aber dann machst du das halt so ein bisschen, okay, jetzt gehe ich halt einmal laufen, jetzt gehe ich mal Radfahren, da übernimmst du irgendwo Pläne aus dem Internet und schaust halt irgendwie, da hat das gerade begonnen, wie ich das gemacht habe, Triathlon damals. Da ist es gerade größer und größer geworden, jedes Jahr in Österreich auch. Und da gab es noch nicht so viel Daten darüber, wie viele Trainingspläne, wann fährt man, wie viel Rad, wie viel läuft man und so weiter.
Und wo ist der Unterschied zwischen Ironman und dem Triathlon?
Ironman nennt man diese Distanz, die wir gerade besprochen haben. 3,8 Kilometer, 180, das ist ein Ironman, das ist eine eingetragene Rennserie auf der ganzen 3,8 Welt.
3,8 Kilometer Schwimmen.
Ja, ja.
Eben.
Ja, das klingt auch so viel, aber dann, wenn man es macht,
und wie lange braucht man da?
Naja, ich brauche eine Stunde. Stund vier, da ist man eh schon langsam. Ja,
das brauche ich am Fahrrad.
Naja, 3,8. Schaffst du locker. Nein,
eine Frage, warum machen Menschen sowas? Warum glaubst du, ich meine das jetzt ganz ernst, es gibt immer diese Dinge, der Mensch ist ein faules Wesen, der Mensch ist veränderungsunwillig, bla bla, immer dieser Blödsinn, den wir hören. Warum tut man das? Warum bereitet man sich ein Jahr vor, 6-mal die Woche Training? Warum tun wir uns das alle an?
Na, ich habe es gemacht, weil es mir wirklich damals Spaß gemacht hat, weil ich Zeit gehabt habe. Ich habe damals eher eine Freundin gehabt oder dann wieder keine Freundin gehabt. Ich habe keine Familie gehabt, ich habe irgendwie Zeit gehabt. Und dann habe ich gedacht, okay, super, ich kann jetzt Radfahren gehen, es ist schönes Wetter. Für mich war das eine sehr, ist zwar eine sinnlose Beschäftigung in Wirklichkeit, gesellschaftlich gesehen jetzt, ja. Hat das ja überhaupt keine, bringt ja niemanden
naja, was. Du kannst währenddessen,
außer dass ich gesund bleibe.
Du kannst währenddessen keinen Blödsinn machen.
Ja, gut.
Das okay. Hält dich fern vom Blödsinn.
Aber es hat keinen gesellschaftlich relevanten Nutzen.
Ja, ich weiß es nicht. Also ich muss zugeben, während ich dir gerade zuhöre, bin ich mega, ich meine das ist ohne Scheiß jetzt, mega motiviert, selber was auch dazu machen. Also allein dir zuzuhören und zu sehen, wie du darüber erzählst, ist so
gut.
Geil.
Ja, ja, aber sonst hat das keinen gesellschaftlich relevanten Nutzen. Außer jetzt für die Industrie, die gut davon lebt, dass sich Menschen an Fahrräder kaufen, die sehr teuer sind. Dass natürlich eine gewisse Anzahl an Menschen sich jetzt gesünder bewegt, ernährt und so weiter, kann man jetzt sagen, die kosten dann später vielleicht weniger Geld. Ja, weil sie am Ende ihres Lebensdrittels, wenn wir jetzt vom Eishockey und im Sport bleiben, das letzte Lebensdrittel, da wird es ja dann teuer, weil du dann Hilfe brauchst oder was auch immer. Da wirst du vielleicht dann weniger brauchen. Das mag sein, ja. Aber sonst, mir hat es Spaß gemacht. Ich habe es wirklich sehr, sehr gern gemacht, all die Jahre, wo ich es gemacht habe. Und fahre auch jetzt gern mit dem Radl. Ich gehe auch jetzt noch gern laufen. Es ist nicht so, dass das jetzt vorbei ist. Schwimmen gehe ich jetzt sehr, sehr wenig.
Warum hast du aufgehört? weil du vorher gesagt hast, du hast einige Male den Ironman gemacht. Wo war denn die Entscheidung zu sagen, gut, das war jetzt wahrscheinlich das letzte Mal?
Ja, ich habe dann 2010 meinen letzten gemacht und habe dann 10 Stunden und 2 Minuten gebraucht oder so. Und 10 Stunden ist die magische Schallmauer für alle Hobby-Triathleten. So wie wenn du 3 Stunden beim Marathon laufen kannst oder drunter. Und den Marathon bin ich in unter 3 Stunden gelaufen, mal in Berlin. Da bin ich in 2:56, 2:57 gelaufen. Ja, in Berlin.
Ich liebe diese Stadt. Die hat auch so eine Weite.
Ja, genau. Und schon ganz cool, wenn man dann da durchläuft durchs Brandenburger Tor und so. Das ist schon sehr, sehr speziell, wenn man. Und dort bin ich eben unter 3 Stunden gelaufen einmal. Und dann hast du auch gleichzeitig dieses Ding, dass du halt beim Ironman in unter 10 Stunden. Okay. Das habe ich halt die 2 Minuten nicht geschafft und dann habe ich mir gedacht, okay, will ich mir das jetzt noch einmal antun? Da ist dann schon der Punkt gekommen, wo ich gewusst habe, ich brauche wirklich viel Aufwand, ich muss wirklich viel investieren, ich muss wirklich viel machen. Und habe dann damals gesagt, dass in der Lebenszeit, in der ich, da habe ich dann meine jetzige Frau kennengelernt damals, da war ich dann abgelenkt ein bisschen.
Gott sei Dank ist man abgelenkt. Also.
Genau. Die hat auch Triathlon gemacht, die hat auch Ironman gemacht.
Was?
Ja, die war viel schneller als ich. Also daher habe ich dann gewusst, okay, wenn ich das Goal erreichen will. Was ist das? Ja, die war eine der besten in Österreich. Zu der Zeit, wo Kate Allen noch am Rad gesessen ist, die ja Olympiagold geholt hat auf der olympischen Triathlon-Distanz, war meine Frau auch Triathletin und die hat den Ironman gemacht in 9 Stunden, 7 Minuten. Also man kann es auch schnell machen, wenn man sich bemüht, kann man das auch flott machen. Man muss nicht so wie ich 10 Stunden rumeiern.
Eine Frage, hast du, als du es dann öfter gemacht hast, dich dann wieder immer noch 6 Tage die Woche vorbereitet oder wird man dann mit der Zeit so, dass man weniger Training braucht?
Nein, man macht es dann anders, weil man es effektiver macht wahrscheinlich. Weil du dann, also hast ja dann einen Trainer, du hast einen Trainingsplan, der schaut das ganz genau an, du schaust das durch, du misst dazwischen deine Laktatwerte, immer wieder mal schaust du, okay, wo bin ich da ungefähr?
Wie ein Profisportler schon.
Naja, aber das, ab einer gewissen Ding geht das dann, also ich habe das jetzt nicht so andauernd gemacht, aber einmal im Trainingsablauf zumindest. Und dann hast du schon eine andere Effektivität und dein Körper. Man sagt immer, da gibt es so ein Memory-System, der merkt sich das auch. Also er merkt sich die Bewegung, er merkt sich die Intensität, er merkt sich, dass du Rad fährst, läufst, schwimmst und so weiter. Und damit geht das dann sicher einfacher, aber trotzdem musst du sehr viel Zeit investieren, du musst sehr viel Zeit am Rad sitzen, sehr viel. Und da hat dann bei mir irgendwann, ich habe mir dann gedacht, okay, ich habe es geschafft, ich habe das ja ein paar Mal gemacht und ob jetzt dort steht 10 Stunden 2 oder 9 Stunden 58, war mir dann wurscht.
Eine kleine Werbeeinschaltung in eigener Sache. Ich habe Anfang 2022 Zukunft ist jetzt gestartet. Eine 2-stündige Inspirationsreise für Menschen, die live wieder begeistert werden wollen von der Zukunft. Die lernen wollen, was es bedeutet, als Menschen in dieser Welt nach vorne zu blicken. 2 Stunden voller Inspiration und Motivation. Und ich kann euch sagen, die ersten Shows waren komplett ausverkauft. Und wir haben jetzt unter zukunftistjetzt.at Tickets freigeschaltet. Und ich freue mich auf euch alle, die vor Ort live dabei sind.
Du hast vorhin erzählt, es hat dir Freude bereitet, Spaß gemacht. Jetzt bist du jemand, der den Menschen, egal wie die Welt gerade mitspielt, ihnen Freude schenkst. Das heißt, und ich kann mir ehrlich gesagt nichts Schöneres vorstellen, als wenn du weißt, weil es dich gibt, sitzt der jetzt in einem Stau, verflucht vielleicht das Leben in einem Stau, aber dann hört er bei dir etwas und denkt sich, geil. Und Humor ist ja die letzte Bastion des Menschseins, das sagt auch die Psychologie, die wir nie verlieren dürfen. Deshalb ist der Galgenhumor ja auch manchmal so wichtig, wo du sagst, jetzt ist auch schon wurscht. Ja. Wie ist das Gefühl zu wissen, dass du den Menschen in ihrem Alltag genau diesen, vielleicht sogar manchen, an dem einen Tag vielleicht den einzigen Lacher schenkst?
Das Lustige ist,
ich
bin mir dessen gar nicht so bewusst.
Als ich damals wirklich von dir erfahren habe und das Ganze auch mitbekommen habe, was du so tust und das natürlich auch selber als Hörer mitbekommen habe, habe ich mir gedacht, wie geil ist das? Mega Reichweite vom Sender. Und dann bist du, der, wenn man dir zuhört, wurscht wie der Tag ist, da muss man einfach lachen, weil man sich denkt, das gibt's einfach nicht, was der da.
Ja, fragt. Mir ist es gar nicht so bewusst. In der Situation sowieso nicht, weil ich mache das ja, wie gesagt, schon lang und mache es nach wie vor irrsinnig gerne, weil Leute fragen mich auch, ist das ein Steppert? Da gehst du jetzt wieder raus und fragst wieder Leute und so weiter. Und ich sage, es ist jedes Mal anders, es ist jedes Mal neu, es ist jedes Mal irgendwie treffe ich andere Menschen und ich könnte wahrscheinlich allein darüber Bücher schreiben, wie das ist, auf fremde Menschen zuzugehen, auf wildfremde Menschen. Das solltest du machen.
Weißt du, wie viele Menschen nach der Pandemie ein Problem haben, aufeinander zuzugehen?
Ja.
Ich glaube, weil vor allem bei dir ist es ja so, dass du in relativ kurzer Zeit ganz schnell schaffst, durchzukommen.
Ja.
Wie geht sowas? Also bist du im Laufe der Zeit besser geworden oder hast du so die Qualität immer schon von Anfang an?
Ja, es war immer schon so, dass viele Kolleginnen und Kollegen von mir gesagt haben, das ist eigentlich unglaublich, der pfeift sich wirklich nichts, jetzt im Positiven, ja. Ich sage jetzt absichtlich nicht, der scheißt sich nichts, weil das ist dann immer so, es macht jemand was, was kein anderer macht, was aber nicht immer positiv besetzt ist, finde ich. Es kommt können Situationen an. Dann entstehen, kommt drauf an, ja genau. Und bei mir ist es aber so, ich mache Dinge, wo dann auch komische Dinge daraus entstehen oder ich spreche eben mit Leuten, für mich ganz normal, für meine Frau manchmal, die sagt, bitte, jetzt fangst wieder mit jemandem da zu reden an, das gibt's doch nicht.
Stimmt, das muss
ich jetzt sagen. Die ist ganz anders, ja, die ist ganz anders, die braucht das gar nicht. Und die sagt dann auch manchmal zum Spaß, bitte, ich hoffe, du hast deine 5000 Wörter heute schon verbraucht, wenn ich am Abend nach Hause komme quasi. Ja, also natürlich freut sie sich, wenn ich mit ihr rede und wir reden sehr viel über ganz viele Dinge. Wir haben zwei Kinder, da gibt es, das ist wie eine kleine Firma, muss man da irgendwas besprechen und Abläufe irgendwie organisieren und so weiter. Aber sie ist sehr froh, dass ich diesen ganzen kommunikativen Teil in der Familie überhabe. Alles, was Organisation von irgendwelchen Terminen mit anderen Menschen, sagt sie, bitte mach du das dann, das ist großartig. Ich freue mich, dass du es machst.
Und meine Frau, danke Schatz.
Ich habe das immer schon so gehabt. Also ich habe nie irgendwie, das war viel, habe ich meinen Eltern zu verdanken. Das ist einfach ein bisschen gegeben auch.
Hast du als Kind schon gewusst, dass du zum Radio gehst?
Nein. Sondern? Also schon, ich habe mal ganz lustigerweise gesagt, ich möchte irgendwie, Sigi Bergmann war im Sport am Montag, der ist leider gestorben schon mittlerweile. Und da habe ich mir irgendwie gedacht, es ist schon cool, wie der mit den Sportlern Interviews macht. Und dann haben wir das immer angeschaut, als kleiner Bursch. Und war ganz beeindruckt, am Montag am Abend durfte ich immer aufbleiben und haben wir das anschauen dürfen im Fernsehen. Und das ist noch aus dieser Zeit, wo man das live irgendwie gesehen hat. Und da habe ich mir schon gedacht, irgendwie cool. Das wird mir schon Spaß machen, glaube ich.
Glaubst du?
Da war ich 8, 9, 10.
Und das ist ja schon gedacht, das wäre
so
cool.
Und da habe ich mir gedacht, das ist schon irgendwie cool, wie der mit den Leuten redet, wie der Interviews macht, wie der mit den Sportlern redet. Das hat mir schon irgendwie taugt. Aber ich hätte es nicht sagen können, ich habe sogar dann mal gesagt, irgendwann, ich möchte Sportreporter werden. Ist aber dann nichts geworden. Bin dann nicht das Sportreporter stimmt, geworden.
Naja, du.
Aber Reporter zumindest.
Du bist Reporter und du bist im Sport, gehst du ziemlich an die Grenzen.
Also privat, das stimmt schon. Aber ich war jetzt nicht
so. Und im Fernsehen, also mit Hermann Mayer.
Genau, wie wir am Südpol rummarschiert sind.
Genau, und die Deutschen abgehängt habt. Das ist schon geil.
Ja, das hat sich halt so ergeben. Das ist aber auch, wenn du jemand dabei hast wie den Hermann, den ich auch davor schon gekannt habe, der ist einfach so straightforward, da gibt es nichts anderes. Und der sagt das zwar nur dazwischen dann so in so ganz subtilen Messages, aber der ist sich schon ziemlich sicher, was er da macht und weiß auch ganz genau, was er da macht. Und für den gibt es
Kannst du dieses Projekt vielleicht nochmal kurz vorstellen, diesen Wettlauf zum Südpol, für die das
vielleicht nicht kennen?
Das war 2010, 2011.
ZDF
oder ORF, glaube ich, haben das
gemacht. Genau, Co-Produktion, das war so eine Anlass war damals 100 Jahre Erstbegehung Südpol. Also das haben alle in der Schule gelernt, hoffentlich.
Genau.
Dass ja damals Robert Falcon Scott, England und Roy Amundsen aus Norwegen gegeneinander gelaufen sind. Genau. Und der Herr Amundsen aus Norwegen hat sich damals für die Schlittenhunde entschieden, jetzt in der ganz Kurzform, und ist deswegen auch als Erster dort angekommen und wieder lebend zurück.
Und der andere hat was
Die Engländer gemacht? Haben sich für Ponys entschieden und die Ponys waren in der Antarktis natürlich ganz arm. Die haben das nicht geschafft.
Das hätten die vorher googeln müssen.
Ja, richtig. Dr. Okay, Google hätte das damals.
Okay, gut. Also der mit den Schlittenhunden.
Haben das nicht geschafft, genau. Roald Amundsen ist als erster Mensch am Südpol gestanden und anlässlich dieses Jubiläums hat das ZDF ursprünglich ein Projekt ins Leben gerufen, das hat gesagt, wir haben Maschinen am Südpol. Und dann sind die irgendwann draufgekommen, hallo, historisch waren da zwei Länder gegeneinander und dann haben alle gesagt, ah super, lass uns die Österreicher anrufen, cool, die machen das sicher mit, die Ösis, Schnee und so weiter. Dann hat man den Hermann angerufen, der Hermann hat gesagt, ja, das mache ich. Und dann ging es darum, dass noch jemand dabei sein sollte, der ein bisschen mit Medien zu tun hat, weil da kann ich die ganze Zeit der Kameramannschaft dabei sein, nicht ununterbrochen, weil es einfach so kalt ist und weil es so extrem vor Ort ist. Und drum war dann in der einen Mannschaft der Markus Lanz als Medienmensch irgendwie, Joey Kelly als
Freak.
Und als der verrückte Extremsportler, der sowieso alles gern macht, ist er. Und dann waren immer zwei gecastete Kandidaten aus dem Publikum heraus, die wir ausgesucht haben.
Okay.
Genau. Und wir haben damals den Alex Hertschukow, einen jungen Steirer, mit dabei gehabt, einen Hundeschlittenführer, und die Sabrina Grilitsch, die war damals die einzige Frau, die kurz beim Jagdkommando war, die beim Bundesheer war, und der Hermann und ich haben uns gedacht, okay, die ist super, und die war auch wirklich super, die Sabrina. Der Alex war auch super, der war nur von der Kondition nicht ganz so fit, leider. Und den haben wir ja dann beim Halbzeitpunkt hat der aussteigen müssen aus dem Rennen, weil der an 7 von 10 Erfrierungen zweiten Grades gehabt hat.
Oh, shit.
Also ist, sagen wir mal so, dort ist das so, der Hermann hat das immer ganz gut gesagt, der hat immer gesagt, du, auf jeder Skitour in Österreich, fast auf jeder, kannst du dann irgendwann dein Handy rausholen und sagen, so, ich habe ein Problem, Freunde, da muss mich jetzt irgendwer rausholen. Mhm. Das gibt es dort nicht. Es gibt keinen Telefonjoker. Du kannst niemanden anrufen und sagen, Rescue. Also du kannst die Rennleitung anrufen über ein Iridium-Satellitentelefon, wenn keine Wolken da sind, wenn alle Wetterbedingungen passen. Schlechte Nachricht, die brauchen 3 bis 4 Stunden, bis sie bei dir sind. Aber dann geben die schon alles. Dann kommt schon ein kleines Flugzeug angeflogen und so.
Wie bereitet man sich auf sowas vor? Weil das kannst du auch nicht in einem Monat vorbereiten.
Nein,
du musst
nicht
schon eine körperliche Konstitution haben.
Gut, die habe ich ja gehabt ungefähr
vom
Triathlon.
Stimmt.
Wenn wir jetzt von diesem Memory-Effekt ausgehen, okay. Das konnte ich. Und ich habe damals in Biesenberg gewohnt, in der Nähe von Wien, da im Norden von Wien, und habe an der Donau entlang, dort, da gibt es diesen Treppelradweg, der raus Richtung Greifenstein führt, und habe dort so einen Lastwagenreifen hinter mir hergezogen, weil ich einen Schlitten ziehen musste. Und der Schlitten hat ungefähr 70 Kilo gehabt. Und dann haben wir uns im Vorfeld ausgemacht, okay, wie kann man das üben? Man nimmt einen großen Reifen, also jetzt keinen richtigen Truck-Reifen, so wie diese ganzen Monster-Männer, die das machen bei diesen 100-Kilo-Wettbewerben und so, das nicht. Aber einen LKW-Reifen, einen normalen, und den befestigt man sich und dann an so einem Rucksackstell irgendwie. Und den habe ich hinter mir hergezogen. Und das Lustigste war, da ist dann eine Frau mit einem Kind gekommen und das Kind hat gesagt, wohin ziehst du den Reifen? Und ich habe gesagt, du, einfach da nach vorne und wieder zurück. Und er, dort ist aber gar kein Lastwagen, der einen Reifen braucht. Sag
ich,
ja,
das ist richtig. Ich mache das nur
warum,
so.
Warum machst
weil
du
wir das? Erwachsenen machen das halt so. Ja?
Genau.
Wir,
okay. Ja, und zum Beispiel, oder ich bin halt dann viel laufen gegangen. Und
aber wie
und
so. Gewöhnt man sich an die Kälte? Also das kannst du nicht trainieren, oder
gar bist
du
Eisbaden
gegangen jeden Tag?
Naja, das haben wir auch gemacht. Wir sind im Vorfeld dann einmal in so einem 9 Grad kalten Wasser gesessen, 40 Minuten lang. Ist interessant, was der Mensch alles aushält.
Der Mensch, ich habe ein paar Kumpels, die sind Trainer im Bereich Eisbaden.
Ja.
Ich kenne auch einen Typen, der liebe Chris Redl, das ist jemand, der bringt dir bei, dass du tauchen gehst. Dann, keine Ahnung, du schaffst es, 40 Sekunden unter Wasser zu bleiben, und dann arbeitet er mit dir mental eine Stunde und garantiert dir, dass du danach 2-mal so lange die Luft anhältst. Und meistens schaffen es die Leute sogar 3-fach. Das heißt, der menschliche Körper, deshalb habe ich dich auch am Anfang gefragt, wo sind deine Grenzen? Weil wenn ich dir so zuhöre, de facto gibt es die irgendwie bei dir nicht, solange die Freude da ist, dich einer Sache zu stellen.
Genau, ich würde das nicht so, ich beschäftige mich gar nicht damit, was eine Grenze ist, weil ich denke mal, solange mir das Spaß macht, solange es Freude bereitet, solange ich mich oder andere nicht absichtlich damit in Gefahr bringe, übermäßig, ja, es ist eh relativ, weil am Südpol rumzumarschieren ist auch nicht jetzt so, wie wenn ich den Wanderweg 4 auf den Schneeberg gehe oder so, aber trotzdem ist das halt, sage ich dann immer noch kalkulierbar, weil wir sind zu viert dort, wir können uns irgendwie helfen gegenseitig. Mhm. Es gab dann schon Situationen, wo ich im Nachhinein sagen würde, da ist man naiv am Anfang. Ne? Weil dann, wenn wirklich? Der Wind dort weht mit 120 und du glaubst, das Zelt
120 km/h.
Ja, ja. Nee, das ist ja riesige Ebene in der Antarktis, und da gibt es nicht irgendwie, auch nicht den Ö3.
Stimmt, da gibt es ja keinen Baum, der dort steht.
Der dann sagt, na, morgen ist das wieder alles vorbei, entspannt euch, dann kommt die Warmfront, ja. Es kommt nichts. Und du weißt auch nichts drüber, und wir sind dann tatsächlich dort einmal 3-4 Tage festgesessen und konnten gar nichts machen vorm Rennen, weil es geheißen hat, die nächsten 3 Tage Sturm, es geht bitte keiner raus, ihr bleibt alle im Zelt. Und du denkst, ja, okay, Sturm, gut, wir setzen uns einmal rein, sepa. Und du weißt dann, dass es wirklich Sturm ist, wenn du dein eigenes Wort im Zelt fast nicht mehr verstehst, weil die Zeltwände so rascheln und so scheppern die ganze Zeit von diesen 120 km/h wild, dass du dir denkst, ich weiß nicht wie, aber irgendwie halten die das aus, aber I don't know.
Wie lange wart ihr unterwegs? Also wirklich dann vom Start, bis ihr dann quasi ins Ziel gekommen seid? Aber wie lange
sind
wir da unterwegs?
Na, Startziel sind 400 Kilometer, die wir zu Fuß gelaufen sind. Diese ganze Strecke, die wir laufen mussten, waren 2x200 Kilometer, und wir sind am Start so auseinandergegangen ein Stück. Damit wir uns nicht gegenseitig zu nah sehen, die beiden Teams. Und dann sind wir so eine Strecke wie einen Flaschenhals wieder zusammen nach 200 Kilometer. Und dann noch einmal 200 Kilometer. Und für das Ganze haben wir halt 10 Tage irgendwie gebraucht. Nicht ganz. Und da geht es darum, dir das gut einzuteilen. Ne? Also die Trainer, die uns dort ausgebildet haben, ironischerweise Engländer, wenn wir jetzt an das glauben, was vor 100 Jahren war, nein, sie waren echt sehr gut. Extreme World Races. Also wenn jemand in der Familie Leute hat, die er nicht so gern so lange sieht, kann er die dorthin buchen. Die machen auch so Rennen durch die australische Wüste mit Pferden und was weiß ich was.
Da gibt es
lustige Sachen.
Geil.
Extreme World Races. Und die haben uns trainiert, und der hat gesagt, the main important thing is about the tent routine. You have to be fast. Und da haben wir gesagt, okay, die Zeltroutine, wir müssen schnell sein. Was heißt das? Sagt er, ihr solltet es schaffen, Schlafpause, Zelt aufstellen, Zelt abbauen, mit allem drum und dran, mit Schnee schnell schmelzen, dass man was zum Trinken und zum Essen hat. 7-8 Stunden, wenn ihr das schafft, ist super, ne?
Und weil?
Das ist, na, dann bist du, wer schläft, verliert bei so einem Rennen, ne? Wenn du zu viel schlafst, das holst du nicht auf. Du kannst nicht doppelt so schnell laufen. Es ist Wind, es ist das Gelände sehr unwegsam teilweise, weil diese Verwehungen da sind.
Das heißt, die Deutschen haben es lang schlafen, der Lanz
oder
der
Joey Kelly. Genau, die haben offenbar das missverstanden und haben gedacht, sie dürfen 8 Stunden schlafen.
Nein, das war oder, nicht so vorgesehen. Oder du hast ihnen wahrscheinlich bei der irgendwie so gesagt, der
Übergangs. Nein, ich habe gar nichts gesagt. Aber wenn man jetzt, wenn man das dem Hermann sagt, wenn du 8 Stunden schaffst, ist es super, dann ist klar, dass man es in 7 auch schaffen muss, wenn man mit dem Hermann unterwegs ist. Also das, davon gehen wir jetzt mal aus.
Also ist der genauso kompetitiv, wie er auf den Schienen damals war?
Ja, absolut. Also der, haben dann zum Beispiel...
Und der war dann auch noch fit. Der
war dann genau noch körperlich fit. Also man hat schon gemerkt, dass er genauso wie wir alle natürlich darunter gelitten hat. Aber ich glaube, der Hermann liebt es zu leiden. Der liebt es, wenn es richtig
hart ist. Also wenn du deine Stürze gesehen hast und dass er aufgestanden ist und dann noch weitergemacht hat, haben wir auch gedacht, bist du Depp, das ist eine Maschine. Also
ja, und es ist auch irgendwie so, ich habe meinem Sohn das Video gezeigt vom Hermann, weil ich mit dem Hermann heuer bei Wallig Wander der Skitour gegangen bin und er hat gesagt, mit wem gehst du? Und ich habe gesagt, du, das ist der Hermann, das ist ein Skifahrer. Ein Skifahrer? Sag ich, ja, Skifahrer, und der ist einmal auch wirklich, wirklich schlimm gestürzt. Mhm. Und dann, dank YouTube, kann man alles herzeigen, ich habe ihm das gezeigt. Und er hat gesagt, wow, der ist richtig cool. Sag ich, ja, du, der ist richtig cool, der ist wieder aufgestanden. Und der Hermann ist immer bereit, nicht 100 zu geben, nicht 120, sondern wenn es geht, 150%. Und wir haben, nachdem wir zu diesem Halbzeitpunkt gekommen sind bei diesem Rennen, hat der Hermann gesagt, ich weiß nicht, wie da mal jetzt... Wir wissen nicht, wo die Deutschen sind zu dem Zeitpunkt, ja, und waren uns nicht ganz sicher, wo die sind. Und beim Halbzeitpunkt haben wir uns wieder gesehen, quasi zum ersten Mal. Und da hätten wir dann...
Aber die einen haben quasi auf die anderen warten müssen.
Nein, wir haben beim Halbzeitpunkt warten müssen. Da war eine verpflichtende Pause von 12 Stunden.
Ja.
Medical Check und so weiter und so weiter. Mal schauen, ob alle noch da sind und alle noch fit sind. Und dann hat der Hermann gesagt, am Abend davor, zur Sicherheit schlafen wir heute nur eine Stunde, weil wer weiß, was da ist. Und dann haben wir eine Stunde geschlafen und haben also aufgebaut das Zelt, haben Schnee geschmolzen. Das dauert alles recht lang, weil der Schnee ist sehr kompakt, ist sehr deep frozen. Es ist kein nasser Schnee, sondern der ist sehr trocken wie Pulverschnee, nur halt hart gepresst. Das heißt, es dauert auch sehr, sehr lang, bis dieser Schnee, weil da ist keine Feuchtigkeit fast drin, weil der so staub ist.
Hast du zum Schmelzen irgendwas dabei? So ein Bunsenbrenner?
Benzinkocher, ja.
Ja, schon so.
Speziellen, du musst auch Benzin, also das mit Gas und so geht da gar nichts mehr. Und dann haben wir also nur eine Stunde geschlafen und sind weiter. Und dann waren wir als Erster beim Halbzeitpunkt, das war natürlich wichtig. Ja, was wir nicht gewusst haben, ist, wie weit die Deutschen hinten waren.
Dann hast du noch 2 Stunden Pause dann, was gut ist.
Und es ist keiner gekommen. Und wir haben gewartet und gewartet, die Deutschen sind noch immer nicht gekommen. Und dann haben wir den englischen Trainer gefragt, was jetzt los ist, wir müssen noch weiter. Sagt er, nein, take it easy. Der hat natürlich gewusst, wo die sind. Und, und nach 16 Stunden sind wir dann aber weiter, weil das ist auch nicht so wie, weiß nicht, wenn du den herrlichen Wanderweg über die Nockberge gehst im Herbst, sondern es weht ja trotzdem der Wind, es ist kalt und du sitzt zwar dort, hast ein bisschen ein größeres Zelt, weil diese ganze Versorgungsstation dann dort ist.
Die wird dort aufgebaut, ja, okay.
Der Arzt war dort, der Rennarzt war dort und so. Aber es ist nicht so lauschig wie jetzt da herinnen. Mhm. Sondern du hast trotzdem dieses Ganze rundherum und du hast im Kopf, wir müssen eigentlich weiter. Es ist zwar gemütlich, da gerade zu sitzen, aber du hast noch 200 Kilometer. Das ist nicht so, ich gehe nochmal schnell raus eine Stunde und habe es erledigt. Nein, es dauert noch. Und dann sind wir losgegangen und zu dem Zeitpunkt, wo wir gedacht haben, wir haben 16 Stunden Vorsprung, haben wir 26 Stunden Vorsprung gehabt in Wirklichkeit schon, bei der Halbzeit.
Das Ganze ist ja, auch wenn man alleine einen Fuß von anderen setzt, das ist ja pures Teamwork. Also wenn es heißt, ihr müsst Zeltaufbau, Abbau, Schlaf, das machst du ja nicht alleine, du bist in einem Team. Was ist aus deiner Sicht das, was wirklich bei Teams dazu führt, dass sie gewinnen?
Na, erstens mal immer mehr zu geben als alle anderen. Das ist, ohne dem wird es nicht gehen. Und dass auch jede und jeder in der Mannschaft sich darüber im Klaren sind, dass das jetzt nicht der Jolly Kindercup wird, sondern dass das eben hart wird. Und ich glaube, ich bin der Überzeugung, dass solange es in einer Mannschaft Teile der Mannschaft gibt, die sich gern verstecken, die gerne den Kopf einziehen, wenn der Wind kommt, die gerne...
Also du willst über Verantwortung verweigern.
Zum Beispiel. Oder die gerne in Defense gehen, wenn es um wo sind Ideen, wo sind Vorschläge, wo ist das, immer, weiß ich nicht so viel, habe mir keine Gedanken gemacht, habe ich heute schlecht geschlafen. If there are a lot of excuses, dann wird es schwierig. Wenn ich viele Ausreden habe, wenn ich viele Schuldige außer mich selber habe quasi, dann wird es irgendwann schwer, auch in diesem Team gemeinsam dort den Schritt weiterzugehen, weil das Team ist immer nur so stark wie das schwächste Glied. All diese Geschichten kämen auswendig. Wir haben es dort erfahren, wir haben das dort miterleben müssen und der Alex hat dann ausscheiden müssen aus dem Rennen bei der Halbzeit, weil er eben Erfrierungen an den Fingern gehabt hat, so viele. Und wir haben dann gesagt, okay, wie sind die Spielregeln? Und die Spielregeln waren 2 von 4 müssen ins Ziel. Und dann haben wir gesagt, okay, gut, was machen wir jetzt? Alex, willst du mitgehen? Wir müssen alles für dich machen. Der hätte dann 3 Paar Handschuhe bekommen, der hätte die Handschuhe nie mehr ausziehen dürfen. Und der hat gesagt, nein, ich bleib da, ich will euch nicht zur Last fallen. Also auch dieses, was macht ein Team dann, wenn das passiert, sind Szenarien, die einfach besprochen gehören und die auch, finde ich, nicht schlimm sind, aber man muss es wissen einfach vorher.
Du wirst als Keynote-Speaker ja oft geholt, wenn es eben um das Thema Motivation geht, wenn es eben um das Thema Teamgefüge geht, wenn es eben darum geht, hey, wir haben da Teams, die agieren nicht miteinander. Was sind so die Dinge, die dir normalerweise auffallen, wenn es happert? Ist es das Thema, sich drücken vor der Verantwortung? Ist es, dass die Leute gar nicht ihr gemeinsames Ziel kennen? Welche sind so die Dinge, die du der Wirtschaft oder den Teams oder so da draußen so als großen Defizit eigentlich wahrnimmst?
Dieses, ich sage es immer ganz einfach, be a child. Sei aufgeweckt, sei unternehmungslustig und mach was. Ich habe Situationen, wo ich jetzt mit Eltern von Kindern zusammenkomme und die zu uns kommen nach Hause und ich sage dann, wollt ihr das oder das oder das machen? Und die Eltern sagen, nein, ich kann nur einen Kaffee haben. Oder ich sage, du könntest dort das machen, du kannst, weiß ich nicht, ins Trampolin hupfen, du kannst das oder das machen. Und die Erwachsenen schauen mich dann an, was soll ich im Trampolin machen? Sag ich. Springen,
verdammt nochmal, hab Spaß.
Springen, hab Spaß. Wann hast du das letzte Mal eine neue Sportart ausprobiert? Mit 14 habe ich Fußball gespielt. Und dann? Nix. Egal, muss ich Sport sein, mach irgendwas anderes. Aber sei einfach wie ein Kind aufgeweckt, wissbegierig, irgendwas Neues machen und nicht, das sind kleine Bälle, mit denen will ich nichts machen, der Ball ist mir zu groß, dann kommt dieses, nein, ich habe Höhenangst, nein, ich kann nicht bergauf gehen, weil mein rechtes Knie tut weh. Kommen viele, viele Ausreden und dieses, ich habe das Gefühl, dass Kinder viel, viel unvoreingenommener, ich sehe es bei meinen eigenen, an Dinge rangehen und es einfach machen. Und ja, es kann funktionieren, es kann nicht funktionieren, na und, wurscht.
Das ist genau das, was auch Teams, glaube ich, in Veränderungen stark ausmacht, dass man sich ergebnisoffen Dingen hingibt und sagt, ich gehe voll rein, ich gebe mich dem ganzen Ding hin, wir probieren es mal gemeinsam aus. Aber ich glaube, du hast recht, die das nicht tun, ich glaube, die blockieren wirklich das gesamte Team. Also ich erlebe
vor allem, ja. Es ist, wir haben ein Leben, also live it. Das ist so, wie meine Kinder sagen mittlerweile, Papa, wenn du uns am Faschingsdienstag abholst, das Kostüm muss echt cool sein. Also es geht nicht, Superman war letztes Jahr, das ist peinlich, du brauchst was anderes. Und ich komme verkleidet, natürlich. Aber das ist, und alle anderen Eltern schauen, ganz betreten und wissen nicht, wie reagieren sollen. Und ich sage dann, was seid ihr heute?
Als Erwachsene.
Oh, wow.
Oh, du bist heute als, genau.
Ja. Oder ich bin der bei uns zu Hause die Musik am lautesten auftritt. Wenn die Kinder da sind und sagt, so Vollgas, Kinder, jetzt macht es mal richtig und hupft es mal laut oder singt es laut mit. Ja, singt es bitte laut mit.
Ich merke das bei Teams, wirklich, das hört sich so komisch an. Ich habe mit 27 war ich Führungskraft in einem Konzern, einer der jüngsten. Und ich habe damals schon gemerkt, es ist die Stimmung. Wenn du wirklich Leute willst, dass sie wirklich wirklich High-Performance liefern, du kannst die besten Spieler im Team haben, wenn die Stimmung nicht passt, wenn die nicht aufeinander einschwingen, Alter, hast du lauter Einzelkämpfer gegeneinander und die Stimmung ist wirklich das, was Leute dazu bringt, aus der Reserve rauszukommen. Ja. Jetzt habe ich eine Frage. Jetzt wird nicht jeder ständig einen Herrn Tom Walek bei sich haben, der dann eben steht und sagt, Leute, was ist? Ja, also was ist? Arsch hoch. Wenn du bei Keynotes vor Ort hältst, und Führungskräfte dich fragen, ja, was ist denn das Ding, was wir hier machen müssten, damit es funktioniert? Was ist denn das, was du denen mitgeben würdest?
Also ich sage in all diesen Situationen, ist das immer das Gleiche, was ich gerade gesagt habe, diesen Moment auch, das, was jetzt nichts Neues ist, aber einfach das, was ich bis jetzt gemacht habe, tut es einmal weg auf die Seite, sagt es einmal dem vierten, dem fünften im Team, der sonst nie was sagt, im Hintergrund, er soll seine Ideen bringen. Und dann sagen die, aber der sagt sonst nie was. Sag ich, na und? Dann sagt er halt vielleicht jetzt was. Alle reden über Elon Musk. Ja. Der hat das Kind gar nichts gesagt, weil er Autist ist halber. Ja.
Genau.
Und alle haben gesagt, aus dem wird nichts werden. Ja. Nein. Und genauso ist das da. Und dieses, wir verurteilen Menschen, indem wir sagen, aber der hat nie was gesagt die letzten zwei Monate.
Naja, also wird auch in Zukunft nichts sagen.
Genau, deswegen sagt er nichts. Ja. Oder der ist so schüchtern, der will eh nicht. Aber das sage ich ja, dass er nicht will. Aber weiß ich es? Nein, dann lass ihn doch. Ja. Soll er doch was sagen? Oder sie oder in verschiedenen Situationen einfach dieses Miteinander auch entstehen lassen und nicht von vornherein sagen, unser Ziel ist folgendes, eure Ideen bitte. Das wird schwierig, weil dann ist Kreativität auf Knopfdruck. Das ist manchmal auch notwendig, auch in Firmen, die jetzt Kreativität produzieren sollten die ganze Zeit. Aber auch da gibt es ganz unterschiedliche Zugänge, finde ich. Und dieses eben Menschen sie selbst sein lassen und so sein dürfen, wie sie sind. Und nicht sagen, naja, aber du solltest dir bitte schon ein weißes Hemd anziehen und solltest, jetzt weiß ich schon, dass in verschiedenen Firmen gibt es verschiedene Guidelines, wie Menschen am
immer
Arbeitsplatz
weniger,
erscheinen.
Auch immer weniger,
aber auch immer weniger. Ja. Und jetzt gibt es auch weniger Ausreden für die Firmen, weil es geht ja doch, auch wenn Menschen zu Hause arbeiten.
Ja, ja,
das war ja die Hauptausrede immer.
Ja, die meisten Führungskräfte sind draufgekommen, so, oh, ich kann denen vertrauen. Ich glaube, die wichtigste Kompetenz wird wirklich sein, den Menschen wieder was zuzutrauen. Und ich habe gemerkt, wenn Führungskräfte Menschen nichts zutrauen, ist es oft, weil sie sich selber nichts zutrauen. Du bist ja Vater. Wann weißt du irgendwann mal, ob du ein guter Vater warst oder ein cooler Vater warst? Also welche Dinge müssen passieren oder wo hast du für dich das Gespür, ja, so schlecht mache ich es gar nicht.
Wenn meine Kinder, unsere Kinder in dem Fall natürlich, wenn unsere Kinder weltoffen hineinmarschieren, sich kommunikativ gut verständigen können, auf Menschen zugehen können, dann würde ich sagen, ehrlich sind, dann würde ich sagen, ist ganz, ganz viel von dem gelungen, von dem ich oder wir beide jetzt in unserem Fall, meine Frau und ich, so träumen und sagen, das ist das, was wir ihnen weitergeben wollen, dass sie Spaß und Freude am Leben haben, dass sie eben weltoffen sind, dass sie mit anderen Leuten ins Gespräch kommen dürfen im Idealfall. Klappt jetzt schon super. Also mein Sohn redet fast mehr als ich, wenn wir wohin kommen.
Das gibt's
weiß
nicht.
Ich schon.
Oh, das gibt's ja. Nicht.
Meine Frau war jetzt mit ihm unterwegs und sie wollte irgendwie im Gartenmarkt irgendwie Sachen, also im Baumarkt irgendwie Sachen für den Garten irgendwas organisieren. Ja. Und er ist um die Ecke gekommen und gesagt, ich habe mit der Dame schon geredet, das ist die und die Pflanze, das ist die Pflanze und die können wir mitnehmen und so. Und
super.
Der ist 6 Jahre und das ist großartig und das braucht es aber. Und ich weiß eh, es ist anstrengend für viele Eltern, wenn Kinder laut sind, wenn Kinder lebhaft sind. Und wir sind nicht in Italien, leider sind alles...
Ich weiß schon,
habe ich das Gefühl, Eltern sind stolz, wenn ihre Kinder ganz dressiert, brav beim Tisch sitzen können und sie sind eh leise. Habt ihr bemerkt?
Hey, ganz leise. Ich erlebe das mit meiner kleinen Tochter, die ist so wie ich. Da, 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 da. Und dann bist du irgendwo in Österreich bei einem Essen und alles am Tisch so, so jetzt sind wir alle ruhig. Und ich denke mir, sag mal, sind wir tot oder was? Ich
meine,
so, was zum Henker? Allein wenn du normal isst, dann schmerzt du, dann bist du dir.
Genau.
Wenn du lachst, bist du laut. Wenn irgendwas ist, dann beginnt es beim Lachen vielleicht sogar zu grunzen. Ja. Und ich mache mir das Gefühl so, hey, was ist denn?
Ich meine. Also ich glaube schon, es braucht schon gewisse Regeln, finde ich, die auch eingehalten werden sollten, wenn wir jetzt in einem Restaurant sind.
Ja,
zum
schon.
Beispiel, aber das wissen meine
aber,
Kinder.
Aber du musst nicht komplett dann, Papa, die Leute. Ja, aber du musst nicht die Leute komplett dazu bringen, dass sie.
Aber das ist auch Teil des Bildungssystems in Österreich. Ne? Es geht darum, wer schnell was auswendig lernen kann, der ist ganz vorne. Du weißt das viel besser als ich. Und ich bin jetzt auch in der Schule kein Kapazunder gewesen, also kein echter Oberstreber. Ich würde mich sehr freuen, wenn unsere Kinder die Chance hätten, viel mehr ihre Kreativität noch ausleben zu können, viel mehr nach Talenten gefördert werden zu können. Jetzt sind sie halt jetzt im Moment einmal in einem System drinnen, wo sie doch ein paar Sachen auswendig lernen müssen.
Aus dem Grund sind, aber das Ding ist, und das habe ich schon gemerkt, solange du Eltern hast oder mindestens in deinem Umfeld eine Person hast, die bedingungslos an dich glaubt, die dein Lebensfeuer am Leben hält und sagt, passt schon. Noten sind nicht so wichtig, schau, dass du eben kommunikativ bist. Also sich für das Kind freut in seinen Potenzialen, kann das schlimmste System dich nicht brechen. Ja, also du brauchst mindestens eine Person, die dich wirklich dich sieht. Ja, ist übrigens bei Führungskräften, glaube ich, dasselbe. Also solange du eine Person hast, die das in dir sieht, bekommst du es hin. Was mich interessiert, wie warst du das als Jugendlicher? Warst du da auch so der Entertainer und genau gewusst, was du wie sagen musst?
Ja, schon.
14,
also schon,
15?
Schon. Ich glaube schon, dass es relativ früh angefangen hat. Ich kann mich nur so an ein paar Sachen erinnern. In der Schule, wo ich Klassensprecher war und die ganz aufgeregt zu mir gekommen sind, Dom, wir müssen den Physiktest verschieben, der ist heute.
Da kam sie zu dir, oder was?
Heute. Da war ich Klassensprecher, sag ich, aha, der ist heute.
Ich wusste, dass du Klassensprecher bist.
Ich hätte schwören können, dass du Klassensprecher warst.
Okay. Ja,
aber ich dachte, okay, wurscht, verschieben wir das, kein Problem. Und ich habe halt einem Lehrer gesagt, es bringt überhaupt nichts. Die Klasse fühlt sich nicht gut vorbereitet. Wir machen das morgen, passt, oder?
Nein.
Sagt er, morgen ist nicht Physik. Und wenn man einen Test ausmacht, den machen wir heute. Und ich habe halt dann diskutiert und versucht, das irgendwie so zu managen und manchmal ist es gelungen, manchmal nicht. Und das auch das ist Teil des Lebens. Es gelingen Dinge nicht und das macht auch nichts. Also ich finde auch diese, wir haben so einen Anspruch an uns, so perfekt zu sein alle. Und dieses...
Schrecklich, oder?
Ja, und auch ich habe das genauso. Ich versuche auch immer das Beste abzugeben und versuche immer das Beste zu machen.
Iron Man.
Ja, und ich stoppe jetzt meine Zeit, wenn ich laufe und meine Frau sagt zu mir, wie blöd bist du? Was, wem willst du was beweisen? Du laufst für dich, für deinen Spaß. Ja. Ich meine, sage ich, ja, aber ich möchte wissen, wie viele Kilometer ich gelaufen bin. Ich bin also ein Gadget-Typ mit Uhren
auch,
und mir gefällt das und ich finde es lustig und so weiter. Und gleichzeitig denke ich mir dann auch, sie hat völlig recht, ich sollte für mich und meinen Spaß laufen. Na, dann denke ich mir, ich könnte wieder mal 5 Kilometer in unter 5 Minuten laufen, so auf 4,40 oder so, das wird schon Spaß machen. Schauen wir, ob das gelingt. Das gelingt dir dann irgendwie, ja. Natürlich mit Puls 150, aber ist wurscht, egal. Man muss ja auch, wenn man in meinem Alter ist, noch schauen, dass das System gut funktioniert.
Also ich habe einen Kumpel, der rennt auch so Marathons und der macht diesen Spartan Race. Kennst du das?
Ja, kenn ich auch.
Das sind auch die Wahnsinnigen, da im Schlamm herumspringen. Ich habe auch mal zu ihm gesagt, du Michi, für wen machst du das? Und er so, na für mich. Und ich so, ja schon, aber du trackst dich ja die ganze Zeit und hast diese Garmin Fenix, keine Ahnung, wie diese Uhren heißen. Und er sagt, weißt du alle, mir ist das relativ egal, ob links und rechts bei mir auf der Strecke mich überholt. Aber wenn ich das Gefühl habe, ich bin heute besser als gestern oder als vor einem Jahr, bin ich happy.
Das ist es eh. Ich habe da eine Zeit lang auch die Menschen, wie soll ich sagen, kritisch betrachtet, die das alles so stolz posten und so weiter. Und dann hat der Ernst Hausleitner, der Fernseh-Co-Kommentator bei der Formel 1 zu mir gesagt, weil ich zu ihm gesagt habe, du, warum postest du Fotos, wo du mit dem Rall irgendwo raufhast auf Instagram? Das interessiert doch keinen Menschen, oder? Sagt er, na, weißt du, warum ich das mache? Weil ich denke mal, wenn die Leute mich sehen, dass ich da raufkomme, ich bin nicht so mega sportlich, dann gehen sie vielleicht auch Rall fahren oder laufen. Und da habe ich mir gedacht, das ist eigentlich gar nicht so blöd.
Ja, voll.
Das ist gar nicht so schlecht. Weil ich denke mir dann immer, wen interessiert das, wo ich laufe oder was ich mache.
Es bitte vergiss nicht, du bist immer ein Vorbild für andere. Im Positiven, nein, jeder Mensch ist im Positiven wie auch im Negativen. Also wenn jemand postet, ist ja wurscht, jetzt hast du einen harten Tag gehabt, jetzt hau dir die Pizza rein, weil du hast es dir verdient,
ja.
Wirst du genauso Menschen beeinflussen, die nach dem vierten Bissen sich denken, ich trottel, ja, jetzt ist 11 Uhr in der Nacht, jetzt schlafe ich wieder schlecht. Und genauso wie der sagt, nein, ich habe einen harten Tag gehabt, ich tue mir was Gutes, ich gehe noch eine Runde laufen, damit ich meinem Körper was Gutes tun. Wirst du genauso Menschen beeinflussen. Du beeinflusst nämlich immer Menschen, immer. Und der sich am Radl darauf fährt, wird einer Person auch klar machen, so, hey, eigentlich könnte ich das Radl auch entstauben.
Wahrscheinlich. Anders habe ich nie so gedacht. Also ich war schon ein bisschen, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ein Alleinunterhalter in der Schule war. Ich habe halt ein bisschen hier und da Tests verschoben. Ich habe als Klassensprecher natürlich mehr geredet als alle anderen.
Du hast das Leben gerettet von einigen, die nicht gelernt hatten wahrscheinlich.
Da müsste man die Schüler, meine Klassenkollegen von damals fragen. Ich kann das nicht so beantworten.
Du hast ja deinen Job ja de facto selbst erfunden, ne? Also beim AMS oder bei keiner Arbeitsagentur, der hat gesagt, ja, da gibt es den Job des Mikromanns. Ja, sie gehen da raus, stellen lustige Fragen. Würde ich jetzt deinem 14-jährigen Ich einen Fernseher hinstellen oder Radio hinstellen, aufdrehen und der hört dich selber und denkt sich, ja, ah, cool. Ich sage, du übrigens, das bist du in ein paar Jahren. Was würde der 14-jährige Tom zu mir sagen, wenn er checken würde, was er später in meinem Leben macht?
Nein, ich würde es gar nicht glauben wahrscheinlich, weil ich schon oft Situationen dann gehabt habe, später im Laufe der Zeit, wo ich dann angefangen habe, Veranstaltungen zu moderieren, Vorträge zu halten und all diese ganzen Sachen, wo ich plötzlich mit Leuten zusammen Veranstaltungen moderiert habe, die ich früher noch gesehen habe irgendwo, wo ich mir dachte, wow.
Quasi die Helden, die Stars.
Ja, ich habe mit Heinz Brüller Veranstaltungen moderiert.
Geil, Legende.
Ja? Heinz Brüller. Und da denkst du dann so, wow, ich darf jetzt so ein Snowmobile Race mit Heinz Brüller moderieren oder du stehst mit verschiedenen Leuten auf einer Bühne, darfst die interviewen und hast auf einmal... Ist das noch gar nicht so lange her? In meiner Wahrnehmung war ich in der Schule, wie du gerade sagst, ja. Und da war das gar nicht so. Da haben nicht alle so gesagt, der Tom Walek wird einmal der Tom Walek, der er jetzt ist. Und deswegen würde ich sagen, cool und schön, wenn man sein Talent, und das ist sicher ein Talent von mir, mit Menschen zu sprechen. Jetzt behaupten das mehrere Leute, sie können gut mit Menschen sprechen, sich unterhalten und so weiter. Mag sein. Ich kann für mich sagen, ich arbeite wirklich gern mit Leuten. Ich gehe gern auf wildfremde Menschen zu und rede gern mit denen. Und dann ist es schon so ein Stück weit Talent, Begabung, das dann irgendwann seinen Platz gefunden hat. Für mich jetzt beim Radio. Ja. Und dann sagen auch manchmal Leute zu mir, ja, aber willst du gar nicht ins Fernsehen? Willst du nicht das machen? Sag ich, du, ich habe im Fernsehen eher ein paar Sachen gemacht. Ich finde das gar nicht so mega spannend für mich selber jetzt. Ja. Ich finde das, was ich mache, super. Passt für mich gut, mir macht das Spaß. Ich habe auch immer noch ein Privatleben, ich werde nicht überall immer erkannt, kann mit meinen Kindern irgendwo gehen. Es kommen dann zwei Leute her und sagen, ja, ich habe mit meiner Freundin gewettet, bist du der Tom Walek oder nicht? Oder so, ja, eh lustig, aber sie machen das sehr, ist okay und muss auch nicht so, ist auch vielleicht eine Alterssage, dass ich jetzt nicht mehr sage, ich muss so, dass jeder mein Gesicht kennt, das brauche ich nicht.
So, wann hast du gewusst, wann hast du gewusst, jetzt habe ich es irgendwie geschafft? Also jetzt habe ich mal da irgendwas etabliert mit dem Mikromann zum Beispiel oder in anderen Bereichen, wo du gewusst hast, ja, die Leute kennen mich, das, was ich mache, ist irgendwie angekommen, ist etabliert. Gab es irgendwie so einen Augenblick, wo du geschnallt hast, so, ja, jetzt habe ich mir mal irgendwie meine Marke, meine Brand, meinen Job, das passt jetzt, das...
Ja, ich bin 2000 zu Ö3 gekommen und ich würde schon sagen, es hat schon sicher 7, 8 Jahre gedauert, bis ich wirklich das Gefühl gehabt habe, so das, was ich da mache, das passt. Das passt zu mir. Die Marke Tom Walek und der Mikromann und diese ganzen Sachen, die sind auch so gefestigt in dem ganzen Wecker-Konstrukt, dass die dort sozusagen auch bleiben und einen guten Platz dort haben. Und das Lustige ist ja, das sehen ja Außenstehende gar nicht so, aber ich habe dann schon oft gezweifelt, auch immer gedacht, na, wird das wirklich, wie lange kann ich das überhaupt noch machen? Mhm. Will das überhaupt noch jemand hören? Findet das jemand noch lustig oder nicht und so? Und wo dann oft Leute zu mir sagen, das ist so, eben, ich höre das so gerne oder ich höre dich immer wieder.
Das ist total zeitlos.
Und das ist eben zeitlos, ja, weil natürlich das weitergeht. Mhm. Und auf der anderen Seite sehe ich das ja ganz anders und denke mir dann, aha, die Väter meiner Kinder sind teilweise, weiß ich nicht, Rechtsanwalt oder Führungskraft oder vielleicht auch ganz einfach, weiß ich nicht, arbeiten vielleicht ganz anders in einem anderen Betrieb irgendwo. Und denke mir dann manchmal, naja, ich bin der Mikrofon von der 30, irgendwie auch cool, aber ich könnte auch Führungskraft sein. Und dann denke ich mir, na, bei Führungskräften gibt es ganz viele, Mikroman gibt es einen.
Darf ich dir was sagen? Du bist Führungskraft.
Ich meine, andere Führungskraft.
Nein, ich meine, das ist ganz ernst. Wer Stimmungen steuern kann, der führt. Und ich weiß nicht jetzt, wie viele Leute beim Wecker zuhören. Das sind ja doch ein paar.
Das sind doch ein paar.
Noch ein paar. Drei Wecker. Wer dort es schafft, wurscht was ist, wurscht in welchem Stau du stehst, plötzlich die Stimmung für einen Augenblick zu verändern, der führt. Der greift in das Schicksal von Menschen ein. Das meine ich jetzt ganz ernst. Der greift in eine, weil schau, die Leute schalten das Radio ein und schenken dir ihre Lebenszeit. So. Du kannst nicht drei Sender gleichzeitig hören, du hörst einen Sender. So. Und dann machst du irgendwas und der lacht, beckt sich voll ab, plötzlich fällt dein Stress ab. Damit führst du. Es ist kein klassisches jetzt organisationsmäßig führen, das ist schon richtig. Aber du gestaltest plötzlich einen Tag, also du setzt einen Impuls, das ist nicht zu unterschätzen. Und das machst du halt auf einer ziemlich großen Range. Deshalb taugt mir das ja, so was du machst. Jetzt bist du unfassbar fit. Ja? Du schaust aus wie, keine Ahnung, 35 oder so ein Zeug. Bist aber 50. Ja? Du rennst auf Berge und so ein Zeug. Ja? Du hast ein Trampolin in deinem Garten stehen und so. Aber irgendwann in 100 Jahren gibt es uns beide so nicht mehr.
Ja.
So, jetzt werden die Leute irgendwann über dich reden dann später, wenn du nicht mehr da bist und sagen, boah, weißt du noch, der Walek, bist Depper, der Mikroman oder auch im Privaten. Was ist das? Wie glaubst du, werden die Leute über dich reden, wenn du nicht im Raum bist? Welche Dinge werden sie sich erzählen von dir? Wenn du sagst, hast du den Kant, den Walek? Ja, wie kann der? Wie war denn der? Was glaubst du oder wünschst du dir, was die Leute sich über dich erzählen, wenn du nicht mehr da bist?
Das deckt sich schon wahrscheinlich ziemlich mit den Dingen, die ich vorher gesagt habe. Die werden sagen, der pfeift ja nichts, der geht dorthin, der fragt den, der redet mit dem genauso wie mit dem, der hat einen Spaß dabei, der ist jemand, der in meiner Wahrnehmung immer so voll da war, immer so, also ich sage immer, ich bin entweder on oder off, mehr oder weniger. Also ich bin jetzt kein
Standby. Meinst du das? On oder off?
Nein, on oder off heißt entweder, ja, wir sind da und es geht dahin,
ja.
Aber ich will kein Standby-Typ sein. Standby ist irgendwie sehr undankbar. Dieses, ich bin in Bereitschaft. Bereitschaft klingt für Organisationen, die das brauchen, für die Feuerwehr, für die Rettung, für die Polizei, ist das ganz wichtig.
Das meinst du?
Das ist Bereitschaft quasi. Ja, ich bin da, und, aber ich sehe mich als jemanden, der fast immer entweder klack, klack, entweder on oder off, entweder ich schlafe oder ich bin wach. Und wenn ich wach bin, bin ich wach und sitze jetzt nicht den halben Tag da und sage,
sondern du bist aktiv.
Ich bin so müde, ich könnte fast einschlafen. Ich bin so.
Sondern wenn du wach bist, dann gibt es kein Ich jammer über das Leben, sondern.
Nein, dann ist.
Ich nutze die Lebenszeit.
Und dann sagen auch Leute zu mir, wenn ich sage, meine Kinder sind irgendwie so auch lebhaft und so, und die sagen, aber wie wundert dich das irgendwie? Also meine Frau ist auch sehr, sehr temperamentvoll und lebhaft und so. Sagt, wundert dich das? Das ist ja gegeben. Das kommt ja irgendwo her, logischerweise.
Na, vor allem, ich denke mir jedes Mal, die Leute reden immer über Inspiration der Welt. Was gibt Inspiration? Ich sage immer, meine größte Inspiration ist, dass ich eines Tages einfach nicht mehr da bin und dann sage, ja, und wie schaffst du es an schweren Tagen? Und ich denke mal, fuck, ich bin da, also ich bin auch da, ich wache auf und dann bin ich da. Und die Leute immer so, du bist uns manchmal zu viel, denk mal, na und? Da ist die Tür, so, okay. So,
aber ich verstehe das. Ich verstehe, dass Menschen auch mit der Geschwindigkeit, mit der Lautstärke, meine Kinder haben auch jetzt zu mir irgendwann gesagt, haben sie gesagt, du Papa, eigentlich ist es gar nicht so gut, dass du der Mikroman bist. Sag ich, wieso? Mhm. Haben sie gesagt, naja, es kennen dich so viele Leute, die sagen dann immer alle, der Malik und dein Papa ist der Malik und so weiter. Sag ich, was ist da peinlich, das ist doch wurscht, oder? Nein, und außerdem bist du auch so laut, die Leute hören dich immer alle, wenn du irgendwo redest. Das heißt, meine Kinder nehmen das schon so wahr und kriegen mit, dass natürlich, wenn ich wo spreche, ja, und ich unterhalte mich mit Leuten, kriegen die das schon sehr bewusst mit und auch umgekehrt. Ich sage aber, die gute Nachricht ist, ihr seid auch laut und ich bin laut und daher passt das und es macht auch nichts. Wenn jemand das zu laut ist, dann kann er A, was sagen und B, gibt es ja auch, so wie ich gesagt habe, Spielregeln, die das dann schon mit sich bringen, dass wenn man im Theater sitzt, wenn man im Kino sitzt, es geht ja nur darum, dass man das Verständnis dafür hat. Und zu anderen Situationen bin ich zu 100% der Meinung, es ist ganz, ganz wichtig, und sich unterhalten zu können mit anderen, mit fremden Menschen, ins Gespräch kommen zu können und im Zweifelsfall auch präsent zu sein. Weil wenn ich nicht präsent bin, wenn ich sozusagen sehr, sehr ruhig, sehr zurückgezogen bin, ist es auch okay. Dann kommt es nur darauf an, was ich mache beruflich. Dann werde ich mich anders orientieren als jemand, der präsent ist, der aktiv ist, der da ist. Und es ist auch eine, so wie bei dir so ähnlich, das hast du oder hast du nicht. Das ist jetzt nicht was, was man lernen und trainieren kann. Du kannst dir nicht antrainieren, dass du aufstehst und sagst, so, heute möchte ich das mache ich nach.
Nein, also das ist vollkommen recht. Das ist bei mir so eine Art Antrieb. Aber eines muss ich schon sagen, jetzt kurze Werbeeinschaltung in eigener Sache. Ja. Ich habe eine Show, die nennt sich Zukunft ist jetzt.
Ja.
Ja, die habe ich Anfang des Jahres konzipiert. Da kommen immer so 400 Leute. Die ersten zwei Shows waren ausverkauft. Wir haben noch einige Shows. Wir haben dieses Jahr, glaube ich, noch 5 Shows, ja, im Wiener Stadtsaal. Bitte Leute, geht auf meine Website ali.du und da gibt es auch die Tickets, wenn ihr wollt. Und was ich dort aber immer sehe, ist Folgendes. Da kommen Menschen hin, 17-Jährige kommen hin, 77-Jährige, die sind am Anfang alle ruhig. Also Leute, die erzählen mir das noch. Und dann mache ich dort 2 schon Übungen mit denen und ziemlich coole Dinge. Und danach kommen die oft zu mir und sagen, ich habe meine Lebendigkeit wieder. Und du hast gesagt, du bist laut, deine Kinder sind laut. Und ich war jetzt zum Osterwochenende, war ich bei Freunden eingeladen, wir waren ca. 30 Leute mit Kindern. Die haben dann alle Osterhasen gesucht. Und da meine Tochter war die Jüngste mit 3 Jahren, der Älteste war, glaube ich, 11. Ich habe noch nie Kinder erlebt, die leise sind.
Deine nicht?
So, das heißt, de facto, du hast es geschafft, dir deine Lebendigkeit beizubehalten. Deine Kinder haben wahrscheinlich niemals von dir gehört. Jetzt ganz ehrlich, ihr müsst sonst auch leise sein. Sondern ja, dort, wo es die Spielregeln gibt. Ja, genau, der Art, genau. So. Jetzt ist das Ding Folgendes. Was ist in deiner... Also waren deine Eltern Menschen, die dich haben einfach laut sein lassen? Also wie würdest du sagen, weil es gehört ja auch viel dazu, dass man einen Weg geht, der vielleicht nicht normal ist, sich einen Job erarbeitet, den es noch nicht gibt. Ich versuche ein bisschen herauszufinden, wieso der Tom war zwischen 10 und 20 in so einer Lebenswelt, der aufgewachsen ist.
Naja, was ganz entscheidend ist, und das ist schon was Großes, was ich meinen Eltern sehr, sehr, sehr groß anrechne, ist, dass sie uns, also wir sind 3 Brüder zu Hause, die haben uns immer das
machen lassen.
Boah, laut. Ja, ja, 3 Brüder. Okay. Vor allem ziemlich hintereinander. Okay. Die haben uns immer das machen lassen, was wir wollten. Also im Sinne auch beruflich. Da gab es nicht irgendwie eine Vorgabe.
Wow.
Du musst das machen, du sollst das machen. Wow. Ich war zwar in der Handelsakademie, weil mein Vater dort war. und der dann gemeint hat, schau dir das an, wenn du willst, nach der Unterstufe quasi. Aber es war jetzt nicht die Vorgabe, ich muss das unbedingt machen oder so. Ja. Und ich habe dann relativ schnell erkannt, dass ich nicht wie mein Vater im Büro sitzen will, mit dem Anzug und mit der Aktentasche dahin gehen dafür und so. Das war jetzt nicht so mein Ding, das habe ich mir nicht so spannend vorgestellt. Und das heißt, sie haben uns den Freiraum gegeben, das zu machen, was wir wollten. Und ich habe dann ganz am Anfang einmal so Animationen, Ferienclubs gemacht und so. Und da haben dann
die Freunde
meiner Eltern gesagt, also jetzt ist aus, jetzt driftet er ab. Jetzt wird sehen, ja, weil ich da in Griechenland war, ein halbes Jahr lang und einmal weg war und quasi damals war das so irgendwie...
Ist ja urgeil.
Ja, ja, genau, aber die haben gesagt, oh, jetzt wird es gefährlich, ihr werdet sehen, jetzt wird er hoffentlich wieder nicht drogensüchtig und hoffentlich passiert
was?
Nicht das und so. Ja, ja, klar.
Boah, das sind Ängste, die mir im Kopf abgehen.
Okay. Und komischerweise, die gleichen Leute haben dann 20 Jahre später gesagt, das ist schon cool, was du machst.
Das ist schon immer so, oder?
Toll, ja.
Nein, dann finden sie es alle geil.
Und dann, ja genau, dann finden sie es cool, aber zu dem Zeitpunkt, und da gehört jetzt, um auf das zurückzukommen, was meine Eltern uns gegeben haben, dieses eben weltoffen sein, dieses auch sich etwas trauen, was sich vielleicht andere nicht trauen und dieses auch als Elternteil zuzulassen und sagen, ja, soll er mal machen. Schauen wir mal.
Kommst du aus Wien-Hütteldorf, bekannt für den SK Rapid, der grüne Bezirk. Jetzt muss man ja trotzdem ja sagen, dass ja früher die Elterngeneration ja jetzt nicht dafür bekannt war, dass sie den Kindern gesagt hat, seid mutig, geht euren Weg, macht es. Warum war das bei deinen Eltern aber so? Also warum waren die so, dass sie...
Weil mein Vater, der war lang bei IBM Manager und der war lang schon immer im US-Raum auch tätig und hat halt gesehen, wie die Dinge dort funktionieren und wie Menschen dort zusammenarbeiten.
Kultur, ja.
Und war immer in einer anderen Kultur und war immer schon in diesem, wir haben dann 2 Jahre in Paris auch gewohnt, weil mein Vater dort gearbeitet hat und haben dort irgendwie immer andere Kulturen, andere Leute kennengelernt und das war irgendwie ganz spannend und auf der anderen Seite auch irrsinnig bereichernd und irrsinnig... Ja. Befruchtend im Sinn von, dass du siehst, aha, so leben Menschen auf einem anderen, in einer anderen Stadt, dort ist das und hin und her. Und da hat unser Vater sicherlich ganz viel Beitrag dran, uns gezeigt zu haben, okay, es gibt ganz andere Möglichkeiten auch, das zu machen. Du kannst das so oder so machen. Er hat nur relativ schnell klargestellt, es ist dann deine Entscheidung irgendwann. It's your choice.
Total stark.
Ich bin da nicht da und bin das Rescue-System mein Leben lang.
Geil.
Und er hat auch immer gesagt, wir haben zu Hause eben gewohnt und ich kann mich ganz genau erinnern, weil ich bin mit 19 ausgezogen dann. Und er hat gesagt, es gibt ein Weihnachtsgeschenk, es gibt ein Geburtstagsgeschenk. Alles andere ist jetzt deins, okay?
So gut.
Und das ist einfach super, weil die Abmachung war, dass quasi es gibt zu Hause das Hotel Mama, Unterkunft und Verpflegung und alles und so weiter, gibt es für die, die studieren, die in der Ausbildung sind weiter. Ich habe nicht studiert und daher war aus. Damit war diese...
Sondern dein Job war was dann?
Ja, gar nichts. Zu dem Zeitpunkt war ich im Ferienclub und bin halt so mal dumm getingelt ein bisschen und war dazwischen arbeitslos, habe dann wieder im Ferienclub gearbeitet. Das war ja Saisonarbeitskraft quasi. Ja. Das heißt, im Sommer habe ich gearbeitet und im Winter war dann, damals gab es noch nicht im Winter so viele Ferienclubs, wo ich arbeiten hätte können und so. Und so hat sich das ergeben irgendwie im Laufe der Zeit und da habe ich mich wirklich von einem Job zum anderen auch durchgewurschtelt irgendwie und habe dann begreifen müssen relativ schnell, aha, so viel kostet die Miete, so viel kostet das und habe da auch...
So geht Leben.
Ja, genau. Und das ist dann ganz aufregend, wenn man ist ganz stolz, man hat ein eigenes Postkastel in einer Wohnung irgendwo. Ja, die Kehrseite ist, da kommen auch die Rechnungen rein.
So, bist du stolz auf dich selbst? Bist du zufrieden mit dir selbst?
Ich bin zufrieden, absolut. Also ich bin absolut zufrieden und absolut happy, auch mit der Familie, mit meiner Frau, mit den Kindern. Ich hätte mir das alles so nie erträumt, dass das wirklich so toll dann funktioniert, dass das wirklich so ist. Ja. Ich glaube, man hat da so eine Vorstellung und ich habe relativ bald, so mit 30, gesagt, ich möchte eigentlich eine Familie haben. Ich möchte 2 Kinder haben, 3 Kinder haben, wie auch immer. Ja. Und habe dann aber vergessen, in meiner Naivität, ich brauche ja eine Partnerin, eine
Passende. Nicht schlecht.
Also, ja. Es war schön, dass ich das will. Ja, also ich Kinder will, aber er braucht jemanden Zweiten.
Okay.
Und auch dieses dann zu realisieren irgendwann, dass ja die Frau in der ganzen Rolle viel mehr, allein schon mal am Anfang, die ersten paar Jahre, viel mehr Einsatz geben muss als Mann.
Voll.
Du kannst noch so viel, und ich mache jetzt wirklich viel mit den Kindern, aber das kannst du am Anfang, bist du jahrelang einmal, ist die Frau mit den Kindern dort, das geht gar nicht anders. Mhm. Weil allein ganzen Anfangs, Kinder werden gestillt, Kinder, alles, und die brauchen die Mama. Ja. Also das heißt, da habe ich dann relativ schnell realisiert, hoppla, ich brauche einmal die richtige Frau. Mhm. Und da habe ich Gott sei Dank meine jetzige Frau kennengelernt und da habe ich sofort gewusst, das ist die Frau, mit der will ich Kinder haben.
Das ist ein Liebesgeständnis gerade live.
Hat dann,
also nicht live und er, aber fast.
Ja. Ja, und das hat aber, das ist auch schön, weil viele mich gefragt haben, warum heiratest du dann, was ist da? Sage ich aber, das ist ein ganz wichtiger Schritt, weil damit unterscheidet sich hier diese Frau von allen anderen davor. Weil das war meine Freundin.
Das ist so stark. Okay.
Aber das ist meine Frau. Das ist ja was ganz anderes. Also das ist ein ganz anderer Step und ein ganz anderer, wie soll ich sagen, eine ganz andere Basis.
Ganz anderes Commitment.
Genau, ganz anderes Commitment.
Die Leute machen mal zu mir, sagen, ja, aber ihr seid jetzt verheiratet. Ist ja so wie alles so wie sonst. Ich so, also bei mir nicht. Es war für mich nochmal, es war für mich so ein richtig. Also ich habe denen dann gesagt, ich bin gern verlobt, ich bin urgern verheiratet.
Ja, ja.
Das hört sich so komisch an. Wenn du es nicht kennst, denkst du dir dann Vogel, der Alte.
Ja, vor allem für viele Leute ist es auch so, was ist der Vertrag, wozu braucht man das?
Ja, also voll.
Ja, wenn man dann heiratet, merkt man schon, und ich sage das auch immer, wenn jetzt Leute mit mir drüber reden, die sagen, naja, ich möchte gern das machen oder das machen und hin und her, sage ich, okay, jetzt gehen wir mal davon aus, du möchtest aufgrund der Geschichte, die du mir gerade erzählt hast, auf den Mount Everest eigentlich gehen, weil die wollen Familie, Haus bauen, das. Sage ich, bist du verheiratet? Nein. Hast du eine Freundin? Nein. Sag ich, du bist ja nicht einmal noch am Parkplatz vom Schneeberg irgendwo oder und du bist am Mount Everest. Also du musst einmal anfangen, so eins nach dem anderen. Und dann merkst du auch im Laufe einer Partnerschaft und Beziehung, das brauche ich ja nicht sagen, das hat Ups, das hat Downs, das hat alles, was dazu gehört. Und das braucht es aber auch, weil dann, wenn die Kinder kommen, kommt ja noch einmal ein Earthquake,
da geht es noch einmal richtig ab.
Level, genau. Und das braucht es aber, es braucht eben dieses Fundament vorher, dass die beiden Leute das auch dann schaffen. Mhm. Und da waren meine Eltern halt Gott sei Dank immer ein super Vorbild, weil die sind jetzt noch immer verheiratet und managen ja jetzt auch dieses Altwerden gut miteinander. Auch das ist ja etwas, was nicht immer ganz einfach ist. Und in unserer jetzigen Zeit ist es ja so bequem, es gibt ja Altersheime, es gibt ja Hospizheime, da sperren wir die alle dann ein zum Schluss und gute Fahrt. Das ist
ganz orge-denke.
Habt ihr eingezahlt, alles
ganz
Gute.
Orge-denke.
Hat halt auch keinen Platz auf Instagram und Social Media und so. Kriegt es jetzt eher ein bisschen mehr, habe ich schon das Gefühl, auf manchen Kanälen, aber und da habe ich ein super Vorbild immer gehabt. Mhm. Und daher war auch für mich nie dieses, das funktioniert nicht oder so. Ne?
Ich habe, jetzt gerade, wo du es erzählst, ich habe ganz oft, wenn ich mit Führungskräften zu tun habe oder überhaupt mit Menschen, die eben keine Entscheidungen treffen, die alles machen wollen. Und ich sage immer, schau, dir muss bewusst sein, hinter jedem Ja in deinem Leben müssen halt 1000 Neins stehen. Und wenn ich zu meiner Frau sage, ja, du bist es, ist es zeitgleich ein ziemlich klares Nein zu 1000 anderen Optionen. Ja? Und das ist, ich glaube, wir haben so eine Welt mit so vielen geilen Möglichkeiten, und wirklich dieses alles verpasst zu verpassen, das, glaube ich, das ermüdet die Menschen, zu glauben, dass sie alles verpasst und die richtige Entscheidung kommt. Ich denke mir immer so, ich weiß ja nicht mal mehr, ob ich in 10 Jahren lebe, da kann ja ein Autounfall kommen. Und zu entscheiden und zu wissen, welchen Preis ich dafür bezahle, ich habe das Gefühl, das macht glücklich. Also wenn ich dich anschaue, du bist für mich jemand, du bist der Freude im Leben gefolgt und Dinge nur deine Energie dich hinzieht. Du hast entlang dessen einfach Entscheidungen getroffen. Und ich glaube, das sind so zwei Komponenten, dem Licht zu folgen, dem eigenen, und Entscheidungen zu treffen und zu wissen, welchen Preis bezahle ich dafür. Ich glaube, das sind zwei Bausteine.
Und dieses, das wird so oft theoretisiert, auch wie du sagst, dieses Entscheiden und dieses Ganze.
Ja.
Das ist ganz einfach. Also ich ist im Fall von der Partnerwahl oder was auch immer, finde ich, ist auch ganz einfach, das spürt man. Das hat man,
genau,
finde ich,
das spürt man, oder?
Das spürt man. Und da folgt man einfach seiner Intention, seinem Gefühl. Da brauche ich, dafür brauche ich zum Beispiel keine Bücher lesen.
Ja, aber dass es so viele Menschen es gibt, die sagen, naja, ich, also wenn, dann sollte sie Akademikerin sein und bla bla bla. Und dann denkst du so, was?
Ja, ja, aber das so, ist,
Alter,
damit stehe ich mir ja eh selber im Weg.
Na, komplett.
Weil damit gibt es viele Möglichkeiten, die nie stattfinden werden, weil jemand glaubt, der braucht. Also das heißt, da ist sowieso immer diese Intention, dieses Bauchgefühl, das spürt man. Also ich habe es gespürt und das, da gibt's das, dem folgst du dann einfach. Mhm. Und das ist ja genauso in vielen anderen Dingen auch, glaube ich, wird sehr viel theoretisiert. Und wie du sagst, es ist diese, wir haben so viele Choices und es gibt so viele Optionen. Und ich weiß gar nicht, fliege ich zuerst dahin, fliege ich dorthin, fliege ich dahin. Es hat jemand zu mir mal gesagt, und das ist eigentlich ganz gut, auch in dem Zusammenhang, richtig glücklich und zufrieden mit dir selbst bist du, wenn du das nicht abhängig davon machst, wo du bist und was du gerade machst. Weil sonst bist du immer davon abhängig. Richtig glücklich bin ich nur in Sardinien am Strand. Was ist das für ein Blödsinn? Hm. Ich werde mein Leben nicht in Sardinien am Strand verbringen. Kann ich, ja, ich kann dorthin auswandern, aber damit werde ich dann verschiedene andere Dinge nicht
haben. Das ist so, wie die Menschen jetzt immer an und sagen, wegen dir bin ich glücklich,
ja,
weil du da bist im Leben, denkst du, alter Schwede, hey.
Nein, du bist Sklaverei selber glücklich. O2, ja, genau. Du bist selber glücklich und gleichzeitig braucht es ja dann auch in einer Partnerschaft, in einer Familie, braucht es ja dann auch zwei, die das tragen abwechselnd, weil einmal geht es dem, einmal geht es, was auch immer, wurscht. Und da, glaube ich, ist es ganz, ganz wesentlich, dieses auf sich selbst zu hören, auf seine eigenen Gefühle, auf sein inneres Ich. Mhm. Und das ist natürlich, ist es wahnsinnig spannend und super interessant, rumzuswipen am Handy stundenlang den ganzen Tag, ist eh lustig. Mit dir selber hat es halt nicht viel zu tun. Also ist ein super Zitat von meiner Frau, die hat das einfach super auf den Punkt gebracht. Die war ganz kurz auf Facebook, ist da gleich wieder weg, die braucht das auch gar nicht.
Sehr klug.
Und die hat gesagt, ich möchte nicht erlebt werden, ich erlebe selber was. Und das bringt es super am Punkt, ne? Weil die sagt, ich brauche das alles gar nicht, weil ich mache es selber was und ich muss nicht jedem zeigen, was ich mache. Jetzt kann das eh jeder machen. Ich will das gar niemand. Mhm. Aber wenn jemand jetzt damit hadert und sagt, ich könnte so viel anderes, dann mach es und überleg nicht und schau nicht, was die anderen machen.
Und erlebe es.
Und erlebe es oder erlebe dich dabei oder was auch immer. Und überleg dir nicht, was, der ist aber gerade dort. Erstens einmal, ist wurscht, was die anderen gerade machen und zweitens weiß auch keiner, warum die dort sind oder ob die dabei glücklich sind, weiß auch keiner, nur weil die 10 Sekunden ins Handy lachen dabei. Nobody knows. Also das heißt, dieses mit sich selbst auch im Reinen und im Inneren zufrieden zu sein, ist ortsunabhängig und das klingt jetzt ein bisschen hart, aber es muss auch fast personenunabhängig sein, weil komplett, du musst mit dir selber.
Komplett, es gibt keine Garantie, dass irgendwer dann an deiner Seite ist, ob da nicht irgendwie was...
Nein.
Jetzt erreichst du ja bei Ö3 doch viele Leute. Also ihr seid ja mit Abstand der reichweitenstärkste Sender. Österreich sind das, glaube ich, konstant seit, weiß nicht, wie ewig.
Vielen Jahren.
Da gab es noch Dinosaurier. Na, jetzt stell dir vor, das Mikrofon, in das du gerade sprichst, geht jetzt in alle Haushalte der Welt. Da sprechen wir jetzt von 7-8 Milliarden Menschen. Wo schon jetzt gerade das Kind 6 Monate alt ist oder der Großvater, die Oma 113. Die hören jetzt gerade alle zu, in diesem Moment. Okay, irgendwas ist gerade und alle hören gerade zu. Dem lieben Tom Walek. So. Gibt es einen Gedanken, wo du dir denkst, es wäre super, wenn alle, die jetzt gerade zuhören, einmal diesen Gedanken durch den Kopf durchlaufen lassen? Gibt es irgendwas, wo du denkst, Leute, es wäre cool, wenn ihr mal über das nachdenkt?
Every day is a holiday. Leb dein Leben und mach was draus. Und es ist kein schlechter Tag. Es ist kein Tag für falsche Entscheidungen. Es ist jeder Tag dein Urlaub, wenn du es draus machst, wenn du es zulässt. Jetzt weiß ich schon, es gibt ganz viele Leute, die schwer krank sind, die in ganz schwierigen Situationen sind. Aber wenn die alle, die jetzt da draußen zuhören, auf der ganzen Welt, sagen, hey, every day is a holiday, heute ist mein Holiday, ich habe für mich heute Urlaub. Egal, wo ich gerade in der Arbeit sitze, ob ich gerade im Badezimmer sitze, ob ich gerade am Weg zum Feld bin, ob ich gerade, I don't know, wo auch immer bin, dann kann das zumindest ein bisschen inspirierend sein. Für die Leute, die jetzt nicht gerade im Krieg irgendwo sitzen, weil die haben mit ganz anderen Dingen zu kämpfen die, wie wir alle wissen, leider dem geschuldet sind, dass natürlich Männer, und das kann man schon sagen an der Stelle,
es sind Männer, ja,
kranke Vorstellungen haben von Dingen, wie sie sein sollen. Also, um bei dem zu bleiben, wenn ich jetzt wirklich da reinsprechen würde, an alle würde ich sagen, hello, out there, every day is a holiday, get out there and enjoy your life, live your dreams. Und das ist, sind so platte Sprüche, ein bisschen auf der einen Seite, lebt deine Träume, aber es ist so und es hält dich keiner auf. Das weißt du besser als ich, es, du selbst. Und es ist für uns alle immer, immer wieder aufs Neue, dieses an sich selbst appellieren. Warum machst du es nicht? Weil es nicht perfekt ist, weil du es nicht perfekt kannst. Na und? Eh. Also es wird so viele Dinge geben, die wir alle nicht am Anfang perfekt können, die wir aber dann im Laufe der Zeit besser machen können. Aber mach's einfach. Und wenn der danach ist, dann ja, verkleid dich, färb dir die Haare, mach sonst irgendwas, aber bitte wart nicht drauf, ob die anderen das toll finden. Ist völlig wurscht.
Tom Walek, der Lehrer, den wir uns alle mal gewünscht hätten in der Schule. Danke dir.
Bitte gerne.
Dankeschön.
Bitte.
Ich hoffe, du hattest bei dem Interview gerade genauso viel Spaß, wie ich es hatte, als ich das Interview führen durfte. Weißt du, für mich ist das Schönste zu sehen, wenn ein Mensch den eigenen Weg geht. Und genau deshalb habe ich auch die Future One Community ins Leben gerufen. Ein Ort, an dem Menschen zusammenkommen, die die Zukunft selber in die Hand nehmen wollen, die sich mit anderen Menschen austauschen wollen und die wöchentlich lernen wollen, was es bedeutet, eine Persönlichkeit zu entwickeln, die zukunftsfit ist. Wenn auch du Teil unserer Future One Community sein möchtest, melde dich einfach an. Du kannst dich kostenlos bewerben unter www.futureone-community.com. Wir sehen uns in der Future One Community, am besten gleich anmelden.